Liebe Gemeinde, Jakobus ist mit seinem Brief am Ende und das Wichtigste, was ihm jetzt noch einfällt, ist zu sagen, bete. Und er stellt 5 Arten vor, zu beten. Kein normaler Briefschluss mit Grüßen und was er noch zu erledigen hat, sondern bete. Und alles Beten hat eine Kraft gemeinsam, die Kraft des Gebets. Nur, was ist das häufigste Symbol für Beten? Was ist das Symbol für die Kraft des Gebets? Ist Beten wie ein Hammer? Wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Nein. Keine Religion symbolisiert Beten mit einem Hammer. Der Prophet sagt, das Wort Gottes wiest wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Aber Beten? Das häufigste Symbol für Gebet sind Hände, leere Hände, offene Hände, Hände, die sich Gott entgegenstrecken oder Hände, die gefaltet sind, weil sie sich selber fesseln und damit Gott ergeben. Wer also die Kraft des Gebets betont, hat nichts in der Hand. Die Kraft des Gebets liegt nicht an etwas, was wir in die Hand nehmen könnten. Es ist keine Superwaffe, sondern geöffnete Hände oder gefaltete Hände oder ausgestreckte Hände vertrauen auf den, der die Kraft hat, etwas zu verändern. Also beten bedeutet Gott vertrauen, Gott etwas zutrauen. Und das heißt, Gottes Kraft zu vertrauen. Und darin liegt die Kraft des Gebets. Nicht, dass wir was in die Hand nehmen könnten, sondern eher etwas loszulassen. Darin liegt die Kraft des Gebets, lernen loszulassen. Im Folgenden will ich dir die 5 Arten zu beten, die Jakobus erwähnt, vorstellen. Und es gäbe noch viel mehr Arten, aber die sind die, die er uns hier und seinen Lesern nochmal ans Herz legt. Und schau doch mal, welche Art des Betens du neu einüben willst oder neu pflegen willst oder sogar entdecken willst. Und welche Art wir auch als Gemeinde vielleicht neu einüben und praktizieren. Jakobus 5, ab Vers 13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen und ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. 5 Arten zu beten. Menschen in der Gemeinde müssen Schweres ertragen und andere sind gleichzeitig heiter und fröhlich. Beides kommt unter Christen in jeder Gemeinde gleichzeitig vor. Und das spricht Jakobus hier an und das bildet den Ausgangspunkt seiner Gedanken. Und die erste Form zu beten, die er nennt in meiner Reihenfolge, ist: der Fröhliche singe Loblieder. Der Fröhliche, dem wird empfohlen, Loblieder zu singen. Der hier verwendete griechische Begriff heißt Psalein und das beschreibt eine Weise zu beten, indem man zupft, singt, summt. Wer heiter und fröhlich ist, der soll das ausdrücken. Er soll Gott ein Lob singen. Er soll nicht vergessen zu beten. Lobpreis ist also Ausatmen der Freude und Heiterkeit an Gott, an der Ermutigung, die Gott schenkt. Und wer Gott lobt, der übt dadurch Dankbarkeit ein. Und das steckt andere an, die auch entdecken, dass sie dankbar sein könnten. Und wer so betet, der hält die Erinnerungen wach, das Wohlergehen oder gesundheitliches Wohlbefinden oder Freude nicht selbstverständlich sind, sondern ein Lob wert. Du bist gut, Herr, einfach gut, Herr. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir so viel Gutes getan. Hier steht also nicht, behalt deine Freude bei dir. Es könnte andere verletzen, die gerade traurig sind. Es könnte Menschen irritieren. Nein, wenn es dir gut geht, auf Englisch steht hier, if is anyone happy, let him sing songs of praise. If you're happy and you know it, clap your hands. Erlebt jemand gerade eine Zeit der Ermutigung? Dann singe er Loblieder. Zweitens, der Leidtragende bete. Macht jemand gerade Schweres durch? Ist jemand bedrückt? Hier steht, erleidet jemand Unglück oder Übles? Wenn man den ganzen Jakobusbrief liest, dann begegnet einem dann nicht Verfolgung von Christen oder Gefangenschaft, sondern seine Bedrückung, die er gegenüber seinen Christen anspricht, ist in 1,27 zum Beispiel Waisen und Witwen, die traurig sind. Oder in 2 Vers 15 Menschen, denen Kleidung und Nahrung mangelt und die deswegen betrübt sind, sozial Bedürftige. Oder in 4,11 Menschen, die andere verleumden und verurteilt werden und dadurch bedrückt sind. Wir haben uns damit beschäftigt in den letzten Wochen. Und dieses Leid, diese Schwere, dieser Stein, der dich bedrückt, der ist in diesem Vers, also es kann etwas Körperliches sein. Es kann etwas Seelisches sein, es kann etwas Gesellschaftliches sein, es kann sogar etwas Innerkirchliches sein, also innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Irgendetwas, was dich beschwert. Und hier steht nicht, ja, überspiele deine Beschwerde mit Lobliedern, sondern hier steht, wenn du etwas Schweres erlebst, dann bete. Hier steht übrigens nicht, dann jammere. Also erzählen allen Leuten, wie bedrückend das alles ist und mach es vielleicht noch größer dadurch, sondern hier steht, eine Art auf Not zu antworten ist, es Gott hinzuhalten. Zu sagen, das bedrückt mich gerade, das macht mein Leben schwer. Und ich wünschte, mein Leben wäre leichter. Und das ist ja eine Haltung, Gott das Schwere hinzuhalten. Dieser Stein, der steht bei mir vorm PC, den habe ich in der Kur bemalt. Da macht man ja alberne Dinge, also, na gut, da steht drauf Entspannung. So ein toller Stein. Also von der einen Seite ist es das Beschwerde und da unten drin steht, entspann dich mal, mach dich mal locker. Und ich meine, das kann bei Gott manchmal so sein, dass allein durch das Gott hinhalten die Sache leichter wird. Dass eine gewisser Friede eintritt. Und wie man beten kann, das haben wir eben mit ehrlichen Worten vom Psalm 6 gehört. Meine Seele ist voller Angst. Herr, ich frage dich, wie lange noch? Das ist so ein Gott hinhalten. Oder Psalm 6 betet, vom Seufzen bin ich ganz erschöpft, vom vielen Weinen ist mein Kissen nass, vor Koma sind meine Augen geschwollen. Das ist das Gott hinhalten. Der Herr nimmt mein Gebet an. So endet Psalm 6. Das ist also keine einfache Lösung, sondern eine Haltung. Und als Drittes spricht Jakobus jetzt eine besondere Leitsituation an. Und mit der beschäftigt er sich ausführlicher. Drittens, der ernsthaft Kranke bitte die Ältesten zum Beten. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das griechische Verb asthenein, das hier benutzt wird, heißt, jemand ist schwach, jemand ist krank. Und zwar hat Jakobus jemanden vor Augen, der ganz erschöpft vor Krankheit ist. Also der hat nicht nur einen leichten Husten, sondern der ist zu schwach zum Gehen, vielleicht sogar behindert. Er ist bettlägerig. Jemand, der nicht mehr zu Helfern gehen kann, der nicht zu Ärzten gehen kann, hat Jakobus vor Augen, sondern der die Ältesten herbeibitten muss. Das ist jetzt nicht so eng gemeint, dass das nur, wenn man jetzt ganz schwer krank ist, aber damaliger Zeit waren auch viele Krankheiten ja unentdeckt, unerforscht und sehr schnell auch zum Tode. Was könnte jetzt einen Kranken hindern, aktiv zu werden? Jemanden um Hilfe zu bitten, auch um Gebet. Und was hilft, damit einfacher umzugehen, zu sagen, ja, ich bitte andere. Nun, er soll die Presbyteroi bitten, das sind die Ältesten. Das sind zur Zeit der ersten christlichen Gemeinden noch keine festgeformte, mit Macht und Amt ausgestattete Bezeichnung in einer Hierarchie der Kirche, wie heute vielleicht, sondern das sind Menschen, die von Gott berufen sind, von der Gemeinde für ganz unterschiedliche Dienste, theologische Dienste, seelsorgerliche Dienste, diakonische Dienste, auch verwalterische Dienste. Und die gerufenen Ältesten, die sollen jetzt für den Kranken beten. Nicht er betet, sondern die Ältesten beten für ihn und die kommen auch mit leeren Händen. Nein, eine Sache sollen sie mitbringen, Öl, ein Fläschchen Öl. Aber auch dieses Salböl ist nicht ein magisches Heilungsmittel, von dem Jakobus verspricht, dass dieses Öl dann heilt. Nein, nein, im Öl liegt nicht die Kraft des Gebets oder der Veränderung, sondern dieses Gebet und die Salbung soll im Namen Gottes geschehen. Das heißt, im Auftrag Gottes, mit seinem Namen verbunden. Und die Worte des Jakobusbriefs, die 1900 Jahre alt sind, circa, sind bis heute in vielen christlichen Gemeinden kirchliche Praxis. Immer wieder melden sich vereinzelt Kranke bei mir als Pastor oder jemand aus dem Pastorenteam, bitten um Ältestengebet. Ich wende mich dann an die ganze Gemeindeleitung und teile mit, so und so hat sich gemeldet. Wer hat Zeit, mit der Person diese Woche dann und dann zu beten, sie zu besuchen und dann zu zweit für die Person zu beten? Und was bringen wir dann mit zum Gebet? Leere Hände. Und ein bisschen Öl, manchmal auch Abendmahlsgeschirr. Aber auch wir als Älteste kommen nicht mit einer Superpower in der Hand, mit der wir wissen, wenn wir kommen, wird alles wieder gut, sondern wir halten den kranken Gott hin, der selber nicht mehr beten und vielleicht gehen innerlich, äußerlich kann. Und ich erinnere mich, wie wir als Älteste der Gemeinde zu jemandem gerufen worden sind, an einem anderen Ort, der an Depressionen leidet und in die Klinik gerufen wurde. Und der Kranke war ganz erschöpft von seinem langen Krankheitsweg. Und dann sprachen wir über sein Ergehen und was ihm hilft in der Therapie und welche Gesprächsgruppen ihm helfen und die medizinische Fürsorge und was ihm bisher geholfen hat und was ihn immer noch belastet. Und mir wurde bis ins Körperliche bewusst, wie hoch die Erwartungen des Kranken sind, dass sich durch das Gebet der Ältesten etwas ändert und wie leer wir uns fühlten. Alexander und ich waren das damals. Und dann setzen wir unser ganzes Vertrauen auf Gott, dass er tut, was gleich auch noch ausgelegt wird, nämlich, dass er den Kranken wieder aufrichtet. Und das hat Gott getan. Er wurde nicht medizinisch gesund. Bis heute lebt er mit dieser Krankheit, aber er kann mit dieser Krankheit aufrecht leben. Und auch das war für mich eine Gebetserhörung nach Jakobus 5. Denn das Gebet der Ältesten steht hier unter einer besonderen Verheißung. Hier steht in Vers 15, ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Mit dem großen Begriff Rettung wird jetzt hier etwas ganz Umfassendes gesprochen. Das ist mehr als körperliche Genesung eines Kranken. Rettung ist eine umfassende Dimension. Der Betroffene soll aus der Isolation gerettet werden, vor Gott, aus der Isolation der Gemeinschaft, herausgerettet werden aus der Not, aus der Tiefe. Und der Leidtragende soll aufrecht leben können, nicht in sich verkrümmt. Und das ist auch mit chronischer Krankheit möglich. Und das ist auch mit bleibender Krankheit möglich. Ein medizinisch als krank geltender Mensch kann mit Hilfe Gottes im Kern gesund leben. Wir kommen ja sowieso an unsere Grenzen zu sagen, bin ich krank, bin ich gesund, weil vieles dabei eine Rolle spielt. Wenn ein Mensch gerettet und aufgerichtet wird, ist jeder Verdacht, Gott fern zu sein, abgewehrt. Nein, Gott ist nah, Gott ist da, Gott ist bei dir, Gott ist in dir durch seinen Heiligen Geist. Er ist sogar spürbar durch das Öl. Und der Nebensatz, der dann fällt, wenn er gesündigt hat, falls er gesündigt hat, ja, da sagt ganz klar, es gibt Krankheiten ohne Sünde. Weil da steht ja ein Bedingungssatz. Falls er gesündigt hat, wird ihm das auch noch vergeben werden. Hier steht gerade nicht, wenn du krank bist, dann hast du gesündigt. Sondern es ist sozusagen der Mitnahmeeffekt der Gebete der Ältesten, dass wenn da Sünde ist, dass das auch noch von Gott gereinigt wird. Und deshalb macht Jakobus Mut. Wenn du krank und erschöpft bist von deiner Krankheit, dann bitte die Ältesten zum Gebet. Denn du bist das wert, dass andere für dich beten. Mancher hat innerlich ganz große Hemmnisse, sozusagen erst am Sterbebett, in der letzten Minute. Aber das ist nicht das Gebet nach Jakobus 5, weil wenn du sterben sollst, dann sollst du sterben. Und dann kommen gerne Menschen zur Sterbebegleitung und um den Frieden Gottes zu beten. Es geht hier um eine Krankheit, in der Gott dich aufrichten muss, weil du unter der Krankheit niedergedrückt bist. Und vielleicht weißt du selbst gar nicht mehr, wie du selber beten sollst. Dann lass andere für dich beten. Spür das Öl als Zeichen des Kreuzes und der Auferstehung Jesu Christi. Rieche diesen Wohlgeruch des Salböls, der etwas von der Nähe Gottes verströmen soll. Gott hat dich nicht vergessen. Mancher, der gesalbt wurde, der wäscht sich da ein paar Tage nicht, weil er denkt, Mensch, das will ich weiter haben. Irgendwann sollte man das dann wieder tun, ne? Gott will retten, Gott will aufrichten, das ist seine Verheißung und er wird retten, er wird aufrichten und in diesem Glauben beten wir. Und dann liegt es auch nicht am Glaubensbarometer des Ältesten, ob der nun besonders gut beten kann, weil es geht hier nicht um die Gabe der Krankenheilung, es geht hier nicht um die Gabe des Heilungsgebetes, es geht darum, dass jemand im Glauben an Gott alles auf ihn setzt. Es ist ein Beten mit großer Zuversicht. Drei Arten zu beten, zwei als Einzelne, wenn du fröhlich bist, wenn du Leid trägst und eine in Gemeinschaft. Wenn du heiter bist, bete, wenn du Leid trägst, dann bete, halt es Gott hin, wenn du etwas Beschwerliches hast und wenn du ganz erschöpft bist in der Krankheit, bitte die Ältesten. Und jetzt erweitert Jakobus die Perspektive noch auf alle. Auf einmal redet er alle christlichen Leser an und er hat diesen Brief an verschiedene Christen und Gemeinden geschrieben, nicht nur an eine spezielle Situation und nicht nur an Kranke und nicht nur an Älteste. Und er sagt auf einmal in Vers 15, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Eine neue Sorte zu beten. Viertens, beichtet einander und betet füreinander. Jakobus formuliert hier zwei neue Gedanken. Er hat jetzt alle Gläubigen im Blick und die sollen sich einander Verfehlungen eingestehen und bekennen und zugleich Fürbitte füreinander tun. Beichte und Fürbitte werden hier als Dienst aneinander gesehen. Ganz plural, ohne Hierarchie. Es geht nicht um Beichte bei den Ältesten. Hier wird das Spektrum ganz groß gemacht. Und es ist hier auch nicht von großer Öffentlichkeit die Rede, in der gebeichtet wird, sondern es ist vielleicht mal dran, mit jemandem in einem geschützten Raum, in einer Zweierschaft, vielleicht im Hauskreis sogar, vielleicht ist der Kreis auch schon zu groß, einander Fehler einzugestehen und füreinander zu beten. Und diese Gebetsgemeinschaft geschieht hier auf Augenhöhe. Mal ist vielleicht der eine dran, mal der andere damit, dass mir etwas bewusst wird, dass etwas nicht dem Willen Gottes entsprach. Und natürlich kostet solch eine Gebetsgemeinschaft Überwindung. Natürlich braucht solch eine Gebetsbeichtgemeinschaft Vertraulichkeit. Und diese Zweierschaft steht unter besonderer Verheißung, nämlich unter der Verheißung von Heilung, von innerer Heilung. Heilung ist hier im umfassenden Sinne Shalom, ein Friede. Und Manfred Salz nennt das die Freude der Beichte. Kein Zwang, kein Druck, sondern die Freude der Beichte. Es macht mich froher, es macht mich leichter, etwas, was ich erkenne, was ich verursacht habe, einem anderen einzugestehen. Wir beten hier auch mit leeren Händen, wenn diese Fehlhaltung oder Fehlverhalten, wenn einem das bewusst wird, und dürfen das in andere Hände legen, aus der Hand legen. muss es auch nicht immer gegen mich verwenden, sondern mit dem anderen vor Gott bringen. Und darin liegt Heilung. Und das Geheimnis dieser Heilung ist tatsächlich, dass sich in dieser fürbittenden und beichtenden Gemeinschaft beide auf den Heiland beziehen. Denn das ist die Kraft des Gebets, sich auf den Heiland zu beziehen, der dafür gestorben und auferstanden ist. Jesus hat sein Leben verschenkt. Jesus ist dafür in den Tod gegangen. Jesus hat die Schuld der Welt und damit des Einzelnen auf sich genommen. Und das dürfen 2, 3, 4 miteinander feiern. Und das feiern wir als große Gemeinschaft im Abendmahl. Da machen wir uns das bewusst, dass wir alle Sünder geworden sind und bleiben und diese Vergebung und Beichte brauchen und das füreinander beten. Deshalb steht hier ganz offensiv, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Willst du diese Art des Betens einüben? Willst du dir solch einen Gebetspartner suchen demnächst? Oder damit anfangen, mit jemandem, mit dem du dich sonst vertraulich unterhältst, zu sagen, Mensch, lass uns doch auch mal in diese Tiefe gehen. Eine fünfte und letzte Art zu beten steckt nach meinem Eindruck auch in diesem Text. Betet inständig und zuversichtlich wie Elia. In der letzten Themenreihe, Gottes Plan für dein Wohlbefinden, durfte ich über spirituelles Wohlbefinden predigen und habe auch über Elia gesprochen und über diese Art zu beten. Denn das ist, zum spirituellen Wohlbefinden gehört das Beten auch dazu. Und Elia wird hier in wenigen Worten als Ermutigung vorgestellt. Warum? Er war ein Mensch wie wir. Also nicht, weil er ein ganz besonders gesegneter Beter war, nicht, weil er ein ganz außergewöhnlicher Mensch war, irgendwelche Superkräfte hatte, ein außergewöhnliches Charisma, sondern es wird gesagt, nimm dir ein Vorbild an ihm, weil er so war wie du. Er war ein besonderer Beter, weil er Gott was zugetraut hat, weil er inständig gefleht hat. Was ist das Besondere? Elia wird hier nicht zum Vorbild des Glaubens, weil er so stark und übermenschlich war, sondern weil, als er gebetet hat, Gott gezeigt hat, dass er die Kraft hat. Und passend zum Thema ist, hätte sie es gewusst, hat mich heute Morgen ganz kurz, bevor ich das Haus verlassen, meine Mutter angerufen und gesagt, Michael, wir feiern heute draußen Gottesdienst. Bete doch bitte, dass es nicht regnet. Dachte ich, du, ich rede gleich über Elia. Also der betet ja um Trockenheit. Wie verrückt, Mensch, das steht auch in der Wettervorhersage, ob das nun in einem Zorn heute regnet oder nicht. Was sollen wir da beten? Sagt gleich das naturwissenschaftliche Ich. Aber unser Weltbild ist nicht rein materialistisch. Und Elias Weltbild auch nicht. Und Elia hat für Trockenzeit gebetet und dann vor allen Dingen nach 3,5 Jahren Wüsten- und Trockenzeit hat er Ausschau gehalten nach dem Regen. Nach dieser kleinen Wolke der Hoffnung. 6-mal hat er Ausschau gehalten. 6-mal hat er seinen Boten geschickt. Gibt es schon irgendwelche Anzeigen für Regen? Und er hat nicht aufgegeben. Das ist das Vorbild hier. Er hat nicht aufgegeben, wieder für den Regen zu beten. Und beim 7. Mal war so eine kleine Wolke am Himmel zu sehen. Die kleine Wolke der Hoffnung. Und dann heißt es, und Elia hörte den Regen. Der war noch nicht da wie bei einem Wolkenbruch. Das heißt, er hatte dann diesen Glauben, ja, Gott kann, Gott wird verändern, Gott wird Frucht schenken, Gott wird nach der Wüstenzeit Aufbruch schenken, Gott wird Erneuerung schenken, Gott kann die Situation ändern. Und darin ist er Vorbild. Und das ist die Ermutigung von Jakobus ganz am Ende, zu sagen, in Krisenzeiten vermehren sich die schlechten Gefühle und die Angst vor der Zukunft ganz von alleine. Und ich habe ja noch gar nicht über die Pandemie gesprochen. Ja, natürlich, die Gefühle der Resignation und der Leere und der Dünnhäutigkeit und Genervtsein haben wir jetzt mal ein Jahr ausprobiert, wie die automatisch zunehmen. Jetzt gibt es vielleicht die kleine Wolke der Hoffnung. Aber wisst ihr, als Gemeinde und als Gemeinden Jesu in Krisenzeiten brauchen wir diese spirituelle Kraft der Geduld, des Hoffens auf Gottes Zukunft, auf seine Möglichkeiten, nicht nur das, was wir vor Augen sehen, warten können, bis diese kleine Wolke der Hoffnung aufsteigt, weil Gott die Situation ändern kann, weil er Regen schenkt. So betet Elia. Und wenn wir beten wie Elia, dann inständig und in der Hoffnung auf Gott. Und ich finde es toll, dass Jakobus gerade dieses Beispiel nimmt und nicht diese anderen noch spektakulären Beispiele, die es gegeben hätte. Denn das setzt uns als Christen manchmal auch unter Druck, wenn Leute so super Ereignisse erzählen und dann sagen, so sollst du beten. Nein, er war ein Mensch wie wir. Und er hat 3,5 Jahre gebetet und nichts ist passiert. Aber dann. Halten wir also Gott hin, das Leid und die Freude? Bitten wir die Ältesten um Gebet und Salbung in Krankheitsnot? Suchen wir uns Beicht- und Gebetspartner? Und lassen wir uns ermutigen, mit großer Zuversicht und inständig zu beten und auch mit großer Freiheit, dass Gott nach seinem Willen handelt. So möchte ich beten, so möchte ich mit uns beten, so wollen wir miteinander beten, in allen Lebenslagen. Amen. Und wir setzen das weiter fort, indem wir gemeinsam Gebete singen. Und während David und San Min mit uns in den Lobpreis führen, möchten Mieke und ich euch noch zu einer anderen Art von Gebet einladen, je nachdem, wie es gerade bei dir ist, nämlich zur Fürbitte. Also hier im Raum wollen wir Fürbitteanliegen sammeln. Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne in diesem Gottesdienst, dass es laut vor Gott und die Gemeinde gebracht wird? Hier im Raum wollen wir diese Anliegen sammeln. Und dazu haben wir 4 Stationen aufgebaut, ganz kleine Stationen, da ist ein runder Tisch und hier ist ein runder Tisch und oben stehen 2 runde Tische und ihr seht schon, da stehen Zettel und Stifte. Und wenn du den Impuls hast, ein Anliegen, ein konkretes Anliegen aufzuschreiben, dann tu das in dieser Anbetungszeit. Ihr könnt gern schon nach vorne kommen, denn mehr habe ich gar nicht zu sagen. Nimm dir einen Zettel, schreib dein Anliegen drauf, sodass wir es gleich vorlesen oder benutzen können und lege es dort in den Korb. Und da wir Corona haben, halte bitte Abstand. Solange also jemand anders da steht, müsstest du noch warten und dann geh erst hin, wenn der Tisch wieder frei ist. Vielleicht haben auch viele viel zu große Hemmungen, jetzt aufzustehen und was aufzuschreiben. Deshalb mache ich dir Mut, lieber eine kleine Schlange mit Abstand als die Chance vergeben, dass wir gemeinsam dein Gebet vor Gott bringen. Und es wäre schön, wenn wir so beten. Ich bete. Herr, auch die Zeit, die jetzt ist, wollen wir dir im Gebet anvertrauen. Du bist da, du hörst Gebet, das haben wir gesungen am Anfang. Und alles, was wir jetzt in uns denken und reden, das ist schon Gebet mit dir. Das wollen wir dir hinhalten. Und die Lieder, die wir singen, wollen wir dir hinhalten. Und auch die Worte, die du jetzt schenkst, die Anliegen, die wir dir bringen. Amen.